Stup. Nehemia 11. Habt heute ein bisschen Geduld, okay? Oi, oi, oi. Hatte Vorteile, wenn man Vers für Vers durch die Bibel geht. Und die Obersten des Volkes, die wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber, das warf das Los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte, die übrigen neun Zehnte aber in den übrigen Städten des Landes. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. So, jetzt kommt langsam Leben in die Stadt. Die Mauer steht, der Tempel steht, die Gottesdienste stehen, das Volk hat Buße getan und sucht wieder ihren Gott. Und jetzt ist es soweit, dass man endlich leben darf, ne, als Mensch. So, und so ist es auch mit uns. Ich meine, Gott baut in uns den Tempel, in dem er wohnt. Ne. Paulus sagt, es ist ein Gottesdienst. Jeden Tag, jede Sekunde, die du atmest, ist ein Gottesdienst. Wir sind Priester. Ne. Da ist nur eine Sache, die halt den Tempel innen drinne verunreinigt, so, und das ist die Unzucht. Ne? So, und alles andere bleibt draußen. Und das sind, Gott baut unseren Glauben, unsere Mauern und gibt uns neue Früchte, zum Beispiel die Disziplin. Ne? So, Epheser 5 ist eine Frucht des Heiligen Geistes und darin wachsen wir auch, diese Tore, die eine Entscheidung treffen und sagen nein. Das kommt nicht mehr rein. Eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, nein, heute bleibt das Tor zu und ich denke nicht an meinen Gewinn, sondern an Gott und an meinen Nächsten hier. Und es wird nicht verkauft und gekauft. Und in all dem wachsen wir aber, was eifrige Christen manchmal vergessen, ist halt, dass wir trotzdem noch Menschen sind und wir leben dürfen. Ne? Dass wir Menschen sein sollen und menschlich, ne? Dumm und stur und wie auch immer wir halt sind, so, das sind immer wir, so hat Gott hat uns Mensch, als Mensch gemacht, ihm ähnlich, aber nicht ihm gleich, so, wir haben ein rebellisches Herz, so wie wir es vorhin gesungen haben, keiner von uns ist davor gefeit, so, Gott weiß das. Deswegen kam ja Christus, ne? Und deswegen bleibt Christus auch, bis in alle Ewigkeit, so, aber wer vergisst, dass er Mensch ist, der behindert Gott und sich selbst und der Nächstenliebe, weil du nicht mehr mit Menschen, die normal sind, halt klarkommst. Und du kalt wirst und richtest oder ignorierst, was noch schlimmer ist, weil dich gar nicht mehr einmischt in irgendein Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Leib hier zusammenkommen im Geist, in Psalmen, in geistlichen Liedern, in Lobliedern, im Gebet, in Heiligkeit. Aber dass wir trotzdem nicht vergessen, dass jeder von uns einfach nur Christus braucht und keiner besser oder heiliger ist. Ja, vielleicht reifer, aber das ist auch Gottes Wirken. Ja, und jeder wird von uns reifer im Glauben, wenn er dran bleibt in Christus. Und hier geht es halt darum, jetzt, es müssen Menschen natürlich auch in Jerusalem bleiben, in der Stadt selber. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, so weil, oder für viele nicht so einfach, weil die ja Familienbesitz haben, ne? Ein Erbe, Land. Und natürlich möchte jeder einfach frei leben und für sich bauen und was auch immer, so, ne? An dem Ort, wo er geboren ist oder wo er hingehört, so, ne? Und so kommt halt hier zu dem Punkt, dass halt das Loswerfen und halt Gott, entscheiden lassen, so wer darf zurück in sein Land, in sein Familienerbe und wer muss neu bauen und halt ein Stadtleben führen. Ne? So, und ich fand es interessant, weil hier steht in Vers 2, das Volk, das segnete alle Männer und Familien damit, die von sich aus sagten, wir bleiben in Jerusalem. Ne? Weil natürlich dann auf einmal viel mehr Land da ist, so viel mehr Platz und weil der Stadt dieses Leben halt selbst wenn du auf dem Dorf wohnst, so Selbstversorger, das, ne, du brauchst den anderen, so, das Stadtleben ist halt wichtig, auch um wirtschaftlich jetzt auch Aufschwung zu kriegen und so weiter, ne? So ein, von daher ist es schon eine Herausforderung, ne? Und ich musste darüber nachdenken und ne, wie, wenn ich uns Christen so sehe, ne, es gibt, da gibt es auch unter uns Menschen, die Gott halt beruft, einfach nicht für sich zu bauen, sondern was Neues zu empfangen, einen neuen Platz, der vielleicht kleiner ist, der vielleicht weniger Raum zulässt für Vielfalt oder sich selbst so, ne? Aber es ist so, als ob Gott halt losgeworfen hat, ne? Eine Berufung, eine Erwählung für jeden von uns. Andere sind frei und dürfen draußen rumspringen und für sich selbst machen und bauen und wirtschaften so. Ne? Andere sind in diese engere Levitenpriesterschaft reingeführt, so, ne, wie der Stamm Levi, die Gott von Anfang an oder mitten im Leben halt beruft und sagt so und so, und jetzt hörst du komplett auf, für dich zu wirtschaften, ne? Und du gehörst jetzt dem Volk und segnest und dienst dort in deinem Namen, ne? Und das ist was Gutes, ne? Was, wo ich in letzter Zeit, weil wir durch Nehemia gehen, viel drüber nachdenken musste, wo ich früher echt Probleme hatte und gerichtet habe und heute viel freier und da sein kann, dass manche Christen einfach so ein freies Leben führen, ne? So ein, was aber nicht bedeutet, dass sie Gott mehr oder weniger lieben als ich oder weniger eifrig sind, ne? So, wir sollen Licht sein in dem, wo Gott uns reinsetzt. Und wenn du gebundener bist, sagt Paulus, dann bleib gebunden. Wenn du frei bist in der Berufung, sei frei, aber sei in Gott. Und so ist wichtig, dass wir verstehen, so dass jeder von uns eine wichtige Berufung hat. Heute. Jetzt. Dass die Arbeit, die wir tun, nicht sinnlos ist, auch wenn es das vielleicht ist, oder Studium, ne? Was ich hier manchmal gehört habe, was die Leute hier studieren müssen und lesen müssen, ne? Denke ich so, ach du je, da hätte ich Schmerzen, ne? So ein, aber es ist trotzdem nicht sinnlos. Wenn du Hausfrau bist, so ein, dann ist es nicht sinnlos, ne? Es ist ermüdend, weil du jeden Tag das Gleiche hast und nichts Neues kommt, du gebunden bist und gefangen ein bisschen, weil du deinen Nächsten, deine Kinder lieben musst, ne, wenn sie klein sind und so und diese einnehmend sind. Aber trotzdem ist das auch der Ort, wo Gott dich gerade reinstellt und wo du Gott finden sollst, Licht sein sollst und leben sollst, ne? Wenn du obdachlos bist oder irgendwas, so ein, auch in dem Bereich bist du nicht sinnlos, sondern es hat einen Sinn und, ne, und dieses Heute, dieses Jetzt ist das, wo, wo wir Gott finden müssen und uns in Gott. Und dann ist das Leben nicht sinnlos. Dann sind die Probleme nicht riesig, so, dann sind die Sorgen nicht ewig, so, sondern wenn du schaffst, hier zu sein und jetzt zu sein und ak zu akzeptieren, welches Los auf dich gefallen ist gerade, ne, dann bist du selig, glückselig. Ne, dann bist du ein Friedensstifter auch mit dir selbst. Und jetzt geht's los. Ich entschuldige mich schon im Voraus, Vers 3. Dies sind die Obersten der Provinz, die in Jerusalem wohnten. In den Städten Juda aber wohnten jeder in seinem Besitz, Besitzung, in ihren Städten Israel, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Söhne der Knechte Salomos. Es wohnten aber in Jerusalem Söhne von Juda und Söhne von Benjamin. Von den Söhnen Judas, Athaja, der Sohn Usias, des Sohnes Zechajas, des Sohnes Amajas, des Sohnes Shephatjas, des Sohnes Mahalalels, von den Söhnen des Peretz. Schrecklich, oder? Stell mir vor, du musst es jedes Mal sagen. Ich bin der Sohn von, dem Sohn von, dem Sohn von, dem Sohn von, Sohn. Die Gesamtzahl der Söhne der Peretz, die in Jerusalem wohnten, waren 468 tüchtige Männer. Und dies sind die Söhne Benjamins: Salu, der Sohn Meschulams, des Sohnes Joeds, des Sohnes Pedajas, des Sohnes Kulajoas, des Sohnes Maaseias, des Sohnes, ich lasse mal des Sohnes weg, und Jesajas, oh, mache ich nicht. Und nach ihm Gabai, Salai, zusammen 928, und Joel, der Sohn Sichris, war der Aufseher über sie, und Juda, der Sohn Hasenus, war der Zweite über die Stadt. Von den Priestern Jedaja, der Sohn Jorarips, und Achim, nee, Jachin, Seraja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Achitubs, der war der Oberste im Haus Gottes. Und ihre Brüder, die den Tempeldienst besorgten, waren insgesamt 822. Und Adaja, der Sohn Rehohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes Amsis, des Sohnes Sechajas, des Sohnes Peschurs, des Sohnes Malchijas und seine Brüder, die Familienhäupter, waren insgesamt 242. Und Ameise, der Sohn Asraels, des Sohnes Achseis, des Sohnes Mesilmutz, des Sohnes Immus und ihre Brüder, tüchtige Männer, waren gesamt 128. Und ihre Aufseher war Sabdil, der Sohn Hagedolims. Von den Leviten, Shemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Hasabjas, des Sohnes Bunis und Sabbatai und Josabat natürlich. Da darf nicht fehlen. Von den Häuptern der Leviten waren über die äußeren Geschäfte des Hauses Gottes gesetzt. Und Matanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Asafs, war das Oberhaupt und er hatte die Danksagung im Gebet anzustimmen. Und Bakabukja oder wie auch immer, der zweite unter seinen Brüdern und Abda, der Sohn Sumamuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jeduduns und die Gesamtzahl aller Leviten in Heiligenstadt betrug 284. Spannend. Hä? Wird jetzt spannender. Und die Torhüter Akub, Talmann und ihre Brüder, die bei den Toren Wache hielten, waren insgesamt 172. Die übrigen von Israel, von den Priestern und den Leviten, wohnten in allen Städten Judas, jeder in seinem Erbteil. Und die Tempeldiener wohnten auf dem Uffel und Zia und Gisba waren über die Tempeldiener eingesetzt. Der Aufseher über die Leviten in Jerusalem, der war der Ussi, der Sohn Banis, des Sohnes Hasabjas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michas von den Söhnen Asafs, die den Dienst im Haus Gottes mit Gesangen begleiteten, denn es bestand eine königliche Verordnung über sie und es war eine bestimmte Gebühr für die Sänger festgesetzt für jeden Tag. Und Petachia, der Sohn Mesabels, des Sohnes Saserachs, des Sohnes Judas, war der Bevollmächtigte des Königs in allem, was das Volk betraf. Was aber die Dörfer auf dem Land betrief, so wohnten etliche von den Kindern Judas in Kirjat Arba und seinen Nebenorten in Dibon und in seinen Nebenorten in Jakabzel und seine Höfe in Jeshua, in Molada, in Betpalet, in Hassashuram, in Besheba und seinen Nebenorten in Ziklag, in Mechona und den Nebenorten in Enrimon, in Zorea, in Jarmut, in Sanuach, in Adulam und seinen Höfen in Lachisch oder was und seinen Gebieten in Aseka und seinen Tochterstädten. Und sie ließen sich nieder von Beersheba bis zum Tal Hinnom. Die Kinder Benjamins aber wohnten von Geber an in Michmachs, in Aja und in Bethel und seinen Tochterstädten. In Anatot, in Nob, in Anahja, in Hazor, in Rama, in Gittaim, in Hittit, Sebuim, Nebalat, Lot und Ono im Tal der Handwerker. Und von den Leviten kamen Abteilungen von Juda zu Benjamin. Guten Morgen. So. Also ich möchte heute jeden einzelnen Namen durchgehen. Nee. Es ist wichtig, dass das aufgeschrieben ist hier, weil das Volk wieder aus der Welt zurückkommt von Babylon, aus der Rückführung so und jetzt gibt's wieder diesen Stammbaum, diese Herkunft, diese Zuordnung, die man auch für Gottesordnung braucht. Ne, und jedes Mal, wenn ich so diese Namen hier lese, so, dann denke ich so, ja, das ist ein Gott, der ganz anders ist als die anderen Götter, ne, weil er halt auf diese einzelne Person halt guckt oder diese einzelne Familie und das beim Namen nennt und steht geschrieben. So wie unser einzelner Name geschrieben steht im Buch des Lebens. Und mich bewegt das zu sehen, und das ist für mich der Unterschied zu allen Religionen mit, zu diesem lebendigen Gott, so, dass er persönlich beruft, individuell jeden Einzelnen sieht, jeden Einzelnen die Anzahl der Haare kennt, schon bevor wir geboren waren, unser Ein- und Ausgang kannte, und so, uns so sehr liebt und uns so wertvoll erachtet, dass er das Wertvollste aufgibt. Ne? Und da ist es wichtig, dann anzuerkennen, so wie wichtig die Brüderliebe, die Geschwisterliebe ist. Ne? Das nicht zu vergessen, dass egal wie manche Christen spinnen, aber dass sie trotzdem von Neuem geboren sind, weil sie ihren Christus haben, unseren Christus. Ne? Und dass Gott denjenigen genauso sehr liebt, so wie den, der sich zusammenreißen kann. Wer die Geschwister nicht liebt, wer ihn Christus verweigert in ihrem Herzen, so, der ist nicht in Gott, der hat Liebe nicht erkannt. Der belügt sich und betrügt sich selbst. Ja. Von daher ist es wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wenn wir in die Gemeinschaft kommen, nur uns als kleinen Haufen, dass wir nicht vergessen, nicht nur ich bin wichtig, sondern jeder Einzelne ist genauso wichtig. Ja. Nicht nur ich habe Probleme, Sorgen, Schwachheiten oder sonst irgendwas, sondern jeder Einzelne, der hier sitzt. Ja. Dass ich mit offenen Augen hierher komme und Gott um Kraft und Weisheit bitte, um meinen anderen Bruder oder meine andere Schwester zu segnen. Wir sind eine Einheit, wir sind ein Leib. Und wir sind nicht viele Leiber, die sich hier treffen, sondern wir sind ein Gebäude, eine Herde. Und so ist es wichtig, in meinen Augen, wichtiger denn je, so, dass Gott mehr und mehr Bewusstsein gibt, was heißt Koinonia, Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft. Was heißt es, sich hier zu treffen sonntags? Was heißt es, sich zu treffen zum Gebet? Was heißt es, sich zu treffen zum Kaffee? So, weißt du, dass wir nicht vergessen, dass unser Nächster wirklich wichtig ist für Gott. Und dass die Geistesgaben gegeben sind für unseren Nächsten. Wenn du dir die ganze Liste anguckst im Prier über die Geistesgaben, die sind nach Maß jedem gegeben von Gott. Und er hat bestimmt, wie viel Maß und welche Gaben man heute oder jetzt kriegt. Aber die sind gegeben, um den Nächsten zu erbauen. Und das ist eine Sache, die ich manchmal vergesse, einfach in der Gemeinschaft, im Gottesdienst. Na gut, mir fällt es jetzt nicht so schwer, weil ich hier geben muss gerade. Ne? Sondern aber, wenn ich woanders mal sitze oder woanders zu Besuch bin, ne, suche ich oft so mit den Augen, meinem Blick, so die Geistesgaben sind für mich. Und darum erbitte ich die. Ich will Weisheit, ich will erbauen, ich will lernen, ich will was auch immer. Ne? So ein, was sind, aber das ist ein komisches Gebet, wenn ich überhaupt nicht Personen vor meinen Augen da habe. Weil dafür soll ich beten, dass ich das empfange für sie, für die Menschen, die ich heute treffen werde in meinem Alltag. Ne? Und das ist wichtig, dass wir diesen Blick haben. Weil Christus nicht kommt, um zu herrschen, sondern zu dienen. Und dienen tust du jemand anderen, nicht dir. Ne? Jedenfalls, wenn Christus nachfolgst. Und zum anderen, was ich hier sehr interessant finde, in dieser Auflistung, so ein, komm gleich, wir lesen noch 12. Ich will das nicht nächste Woche nochmal durchmachen. So ein, dies sind die Priester und die Leviten, die mit Zerubabel, dem Sohn Sheatils und mit Jeschua heraufgezogen waren. Seraja, Jeremia, Esra, Amaria, Maluch, Hattus, Shechania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abija, Mijamin, Matja, Bilger, Shemaja, Jojarib, Jedaja, Salu, Amok, Hilkia und Jedaja. Diese waren die Häupter der Priester und ihre Brüder zu den Zeiten Jeschuas. Und die Leviten, Jeschua, Binui, Kadmiel, Serapja, Jehuda und Matanja, der samt seinen Brüdern den Lobgesang leitete, dann Bakbukja und Uni, ihre Brüder standen gemäß ihren Dienstabteilungen jenen gegenüber. Jeschua, das sind jetzt die 6. Generation von Hohepriestern in der Zeit von Jeschua bis. Jeschua aber zeugte Joachim, Joachim zeugte Eljashib, Eljashib zeugte Jojoda, Jojoda zeugte Jonathan zeugte Jadua. Und zu den Zeiten Joachims waren folgende Priesterfamilienhäupter von Seraja. Meraja und Jeremia, Hanania von Esra, Melusham und Amaya, Johanan. Man, wenn so viele Lieder, Namen liest, dann wackelt der Text auch ganz schön so. Von Melichu, Jonathan von Sebania, so Josef von Harim, Adna von Merajot, Helkai von Ido, Sechaja und Ginneton, Meshulam von Abija, Sichri von Minyam, von Muatja, Piltai von Bilga, Samua von Shemaja, Jonathan von Joyarib, Matanai und Jedaja von Usi, nee, unter Ussi, so von Salai, Kalai und Amok, Heber von Hilkija, Hasabja von Jedaja, Netanel. Und zu den Zeiten Eliaschibs, Jojadas, Johannas und Jaduas wurden die Familienhäupter der Leviten aufgeschrieben und die Priester unter der Regierung des Persers Darius. Die Söhne Levis, die Familienhäupter, wurden aufgeschrieben im Buch der Chronik bis zur Zeit Johannas, des Sohnes Eliaschibs. Und folgende waren die Obersten unter den Leviten: Hasabja, Serapja und Jeschua, der Sohn Kadmiels. Und ihre Brüder, die ihnen gegenüberstanden, um zu loben und zu danken, wie es David, der Mann Gottes, befohlen hatte, eine Abteilung mit der anderen abwechselnd. Matanja, Bakbukja, Obadja, Meschulam, Talmon und Akkub waren Torhüter, die bei den Toren der Vorratskammer Wache hielten. Diese lebten zu den Zeiten Joachims, des Sohnes Jeschuas, des Sohnes Jozadaks und zu den Zeiten Nehemias, des Statthalters und der Priester Esra, des Schriftgelehrten. Wir haben es geschafft. Was wir in den zwei Namenslisten, das waren jetzt die Priester, die Leviten, die nicht für sich leben durften, so in dem Sinne, sondern zu dem Stamm gehörten, die Sklaven waren dem Volk gegenüber und den Tempeldienst machten und die Opfer und alles, was dazugehört, die ganze Organisation und das Putzen und das Abwaschen und das, ne, so ein, also wir im heutigen geistlichen Bild gesehen. Ne, wir sind die Leviten. So ein Gottesvolk sind die, die Licht sind und die das Wort geben und die das Opfer laut machen, die den Dank und den Lob laut machen, so dass die ganze Welt das hört. So sind die, die abgesondert dienen, ne? Die Ältesten, die Diakone, die nochmal bestimmt berufen sind, so einfach zu dienen, und zwar dem Volk Gottes, die von neuem geboren sind. Ne? Gott hat die gleiche Ordnung gehalten. Ne? So wie er sie damals schon gegeben hat. Das ganze, sagt der Hebräerbrief, das ganze Bild mit den einzelnen Geräten, mit dem Tempel, mit den Rauchopfern, mit den Schlachtopfern, mit dem, alles wie es aufgebaut ist, ist alles ein Schatten von dem, wie es im Himmel ist. Ein Schatten von dem, was Christus geistlich baut, seinen Tempel, uns. Ja. Und was mir hier aufgefallen ist, jetzt, ist, es gab ja so unendlich viele. Na, unendlich nicht, aber so Unmengen an Diensten, ne, und Aufgaben, die dort gemacht werden sollten, die die Priester machen mussten. So ganz wichtige Sachen wie das Wort lernen und erforschen, ne? So ein, und die kommen hier nicht vor. Ne? Die einzigsten Abteilungen, die hier kommen, ist einmal in Vers 17. Er hatte die Danksagung im Gebet anzustimmen. Ne? Dann in Vers 22 am Ende, die den Dienst im Haus Gottes mit Gesang begleiteten, denn es bestand eine königliche Verordnung über sie und es war eine bestimmte Gebühr für die Sänger festgesetzt für den Tag. Ne? Dann in Vers 8 am Ende, seine Brüder den so Lobgesang leiteten. Und dann nochmal 24 in der Mitte. Und sie standen gegenüber, um zu loben und zu danken. Und später kommt es nochmal, so, aber das ist jetzt egal. Und das ist schon wichtig und krass zu sehen, wie das da rausgeholt wird und nochmal, wie wichtig das Gott ist in seinem Gottesdienst, so einmal dieses Beten, das Reden, das Danken. Das Loben und das Singen und das Preisen, ne, weil das sind alles die Bereiche, wo der Mensch mit Gott kommuniziert. Ne? Das sind die Bereiche, wo der Mensch in Gemeinschaft steht und die Gemeinschaft sucht. Ne? Und das ist das, was Gott, das dieses Herz im Christentum, was Gott da reinsetzt. Ne? Wenn wir schon eine Ordnung haben für Gemeinde und so weiter, das ist das Zentrum. Ne? Von dem, weil muss drüber nachdenken, weil es macht auch Sinn. So, ne, ich bin ein Sünder und ich bin auf Gnade angewiesen, ne, jeder von uns. Aber wenn du von Gnade angewiesen bist, dann heißt das, dann bist du auch bestimmt von Buße tun. Ne? Weil ich brauche ja die Gnade, um umzudrehen, ne? Um weiterzugehen auf den richtigen Weg. So, wenn dein Leben nicht von Umdrehen bestimmt ist, von diesem Herz, egal was gerade war, einfach sauber weiterzugehen, ne, dann brauchst du auch die Gnade nicht. Ne? Und Gott macht mir das gerade immer mehr und immer weiter auf, wie wichtig das ist, so dass, ne, hier sind Leute bestimmt, das Dankgebet zu leiten für das Volk. Ne? Und es bedarf nicht der ganzen Gemeinde, die laut danken und so weiter, sondern wenn du es auf dem Herz hast, im Gebet zu danken, ne, dann leitest du uns alle an, mitzudanken. Unsere Dankgebete, unsere Gebete selber, die führen uns und in unserem Umfeld jeden raus aus diesem Alltagsdenken, so ein, ne, wofür wir nicht dankbar sind. Was uns schwer ist, was uns eine Herausforderung ist, was uns quält oder wo wir kämpfen. Ne? Deswegen ist es so kostbar, wenn du deine Geschwister beten hörst. Ne? Und das ist eine Sache, die mir Gott in den letzten Monaten immer schwerer aufs Herz legt, einfach, wo ich auch immer mehr bete für uns als Leib, dass das eine Sache ist, die Gott baut in jedem Herzen einzeln, so, dass er laut werden darf durch jedes einzelne Glied. Dann ist ein Leib lebendig und dann ist Gott hörbar und spürbar. Ne? Und es ist halt, das Gebet ist das Mächtigste überhaupt, das wir haben. Weil das Gebet bedeutet, ich bringe all das, was ich habe, zu Schöpfer und lasse ihn machen. Das Gebet. Ne? Dass Gott wirkt und wirken darf und wirken soll. Und wenn du bittest, ne, so, dann ist es klar, dass man auch davon ausgeht, na, Gott wird das erhören. Sonst brauche ich auch nicht bitten. Ne? Und um alles, was wir bitten in seinem Namen, das wird er erfüllen. Ne? Um alles, was wir bitten in Erkenntnis, das wird er uns geben. Das sind Verheißungen, die stehen einfach fest, so, weil es macht sonst auch keinen Sinn. Ne? Aber ich merke, und da muss ich in letzter Zeit drüber nachdenken, dass ich momentan, weil ich so beschäftigt bin und so müde körperlich, so weil ich kaum zur Ruhe komme, wenig Lob in meinem Alltag habe oder wenig Dank, wenig Gebet, Kommunikation, Suche mit Gott. Ne? Die ist da, ne, aber nur so natürlich. Die kriege ich nicht wirklich mit. Ne? Erst im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ah ja, doch, da habe ich ja gebetet, oh Gott. So, ne? Aber nicht bewusst halt oft. Ne? So, und manchmal sitze ich da und denke so, ich würde echt gern dankbar sein, weil ich weiß, was ich habe, so, aber ich bin's nicht. So, und ich sehe gerade nur Not, ich kann gerade nur Not sehen und Not sprechen und flehen und bitten, so, ne, das Danke, das bringe ich nur dazu, aber das ist was, eine Kopfsache, Logik, Verstand, ne, aber das ist nicht in meinem Herzen gerade lebendig, ne. Auch dieses Loben und Preisen, das ist ja eine Sache, wo du vor Gott stehst und was Schönes siehst und deswegen bist du so freudig, weil du siehst, Gott ist groß und Gott macht was Großes und ist da und, ne, und du bist sicher und es wird gesorgt und da ist ein Plan und da ich bin fest in seinem Plan. Ne? Und dann, wenn ich das vor Augen habe, dann lobe ich und preise auch. Ne? Und ich muss drüber nachdenken und es gibt praktisch ein paar Sachen, so die mich davon abhalten, frei zu sein und mich zu freuen, ganz frei in Christus. Frei zu sein und Gott zu sehen anstatt alles andere. So ein frei zu sein, ein zufriedenes Herz zu haben, das einfach in Ruhe da ist und einfach nur sich tragen sieht. So ein, ne, diese Freiheit, die Christus uns ja schenkt, diese Freiheit, in der wir ja auch berufen sind, einfach frei sein zu dürfen, glückselig zu sein, eine glückliche Seele, die sich freut und die zufrieden ist und ruhig und still, ne, die alles erträgt und im Vertrauen läuft. Die fest ist, egal welche Winde da kommen, die einfach nur diesen Gott sieht, die auf Wasser läuft, ne? Die das sieht einfach und schon dankt, weil Gott vermehren wird, so dass alle satt werden. In allen Bereichen. Ne? Und oft sind Sachen zum Beispiel, die das mir rauben und wegnehmen, zum Beispiel in den Bereichen, wo ich schlechtes Gewissen habe und dagegen nichts tue. Es gibt zum Beispiel, das muss ja nicht immer Sünde sein, nur so zum Beispiel schlechte Angewohnheiten, die ich zum Beispiel habe, die Gott gerade anspricht in meinem Leben. Ne? Eine Sache, die er vielleicht vorher noch nie angesprochen hat, ne? Und wo ich aber mich schäme. So, weil diese Angewohnheit im Endeffekt mich manchmal zur Sünde führt. Und Sünde ist ja eine gottlose Form, eine Gottlosigkeit. Ne? So, und ne, wo ich mit meinem schlechten Gewissen und ich genau weiß, ja, das ist, muss raus, das ist, tut mir nicht gut, so, und das bringt mich von Gott weg. So, und das raubt mir die Freude und den Frieden, ne? Und ich aber nichts dagegen tue. Ne? Und das ist eine Sache, wo ich gerade von Neuem wieder sehe und mich auch erinnere, so, aber wenn ich zu dem Punkt komme und zu dem komme ich nur durch Christus, nur durch Gebet. Dadurch, dass ich bewusst in die Präsenz Gottes komme und mit ihm drüber rede. Ne? Weil ich sehe diese Angewohnheiten und ich tue sie und ich weiß, ich will das ersetzt haben, das soll raus, mit was Gutem gefüllt werden. Ne, wo ich mich nicht schäme, sondern wo ich glücklich bin. Ne? So ein, es sind, ich merke, du hast einen aktiven Glauben dann. Du kämpfst. Du kommst zu Gott und willst dich verändern lassen. Und dann gibst du es und legst zur Seite, so ein, und Gott ersetzt das. Und du hast Feuer in deinem Glauben und dann ist auch Dank da und dann ist auch Gebet da und dann hast du auch mehr Platz für andere und Fürbitte kommt. Ne? Und diese Freiheit, die können wir wegschmeißen und uns selber binden in den Sachen, wo wir wissen, das schadet der Beziehung zwischen mir und Gott und daraus schließend die Beziehung auch zu meinem Nächsten. Ja. Diese Heiligkeit ist wichtig und ich merke das immer wieder aufs Neue. Ne? Und ich bin Gott dankbar, denn ich brauche diese Gnade und ich nutze diese Gnade. Ja. Und dieses bußfertige Leben, das ist das Aktive. Ne? Ich komme immer wieder zum Alten, aber ist egal, ich drehe mich dann aber auch. Ne? Und sage laut und nein, so ein, ne, das kostet mehr. Ne? Und es sind manchmal einfach nur Kleinigkeiten, so die mich behindern, zu wachsen und voranzugehen, frei zu sein. Ne? Zum Beispiel, dass ich in letzter Zeit wieder so viel YouTube daddle, so, ne? Ich meine, das ist keine Sünde. Aber ich sitze da und gucke mich doof. Ne? So ein, beim Haus zum Beispiel merke ich, ich muss was anderes tun. Da sitze ich mit meiner Frau oder meinen Kindern und höre zu und wir reden und haben Spaß. Ne? Das macht mich freier. Ne? Ich zu Hause renne ich dann gerne weg so und vereinsame mich. Ne? So ein, aber es tut mir nicht gut, weil ich komme aus meiner Einsamkeit halt dann nicht mehr raus. Ne? Und wenn ich da rauskomme, da fühle ich mich noch matter und erschöpfter als vorher. Ne? So, und es tut nicht gut. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ne? Und das ist eine Sache, die Paulus halt bewertet, mit verbunden in dem Kapitel mit zur Freiheit hat uns Christus berufen. Ist was Wundervolles. Ne? Aber ich merke halt so, ja, nicht alles, was ich tue, dient dem Guten und Gott richtet mich deswegen nicht und schlägt mich und, ne, aber es ist eine Sache, ich merke, ich bin unzufrieden auf Dauer und will dann da raus. Das nennt man Heiligung. So ein, alles ist mir erlaubt, aber ich lasse mich von nichts beherrschen. Und ich merke das. Zum Beispiel, ich bin Raucher. Für mich und Gott absolut in Ordnung, kein Problem. So ein, ne, aber ich merke, dass es mich beherrscht und dass es mir nicht gut tut auf Dauer. Und ich daraus will. Ne? Aber es ist eine Angewohnheit, die bei mir halt, das ist mein Stachel. Ne? Aber das ist ein Stachel, den möchte ich lösen lassen. Ne? Und oft vergesse ich meinen Drang wieder und dann ist es weg. Ne? Und bis ich wieder zum Bewusstsein komme und wieder an dem Punkt bin, wo ich erkenne und sage, nee, ich will, dass es rausgeht. Ich will mein Geld besser nutzen, meine Gesundheit mehr achten, so ein, aber ich möchte doch besseres Vorbild sein für meine Kinder, so ein, meine Frau. Ne, ich will Disziplin lernen und das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ne, und die Früchte kriege ich nur in Christus. Ne. Es ist wichtig, dass wir uns nicht gehen lassen, dass wir nicht schlafen, dass wir nicht Sitzer sind, sondern dass wir laufen. Und zwar so, als ob wir einen Wettlauf machen und Erster sein wollen. Ne. Hinblickend auf Christus nach oben. Und das tut gut. Wer im Wettkampf ist, so ein, der hat auch Kraft. Und wenn dein Gebet, dein Alltagsleben, wenn da Lobpreis und Anbetung und Danksagung so ein, und Gespräch mit Gott nicht stark da ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwas dich davon abhält, frei zu sein. Und das ist eine Sache, wo ich zu meinem Gott komme und ihn suche und sage, ich will aber frei sein. Ich will mich für nichts schämen, sondern ne, ich möchte ein Segen sein und Kraft haben. Ich will ein fröhlicher Mensch sein, der sich freut und den Sinn noch sieht in dem, was er heute und jetzt macht. Ne. Lass uns nicht vergessen, so wohin Gott uns berufen hat. Ne. Und da höre ich heute erstmal auf. Vater, es ging schon immer darum, seit Entstehung von diesem festgesetzten Gottesdienst, den du über König David gegeben hast, so ein, aber auch schon bei Mose mit der Bundeslade, mit dem Zelt, aber auch schon angefangen bei Abraham und auch bei Adam und Eva im Garten Eden sogar. So ein, Vater, es ging dir schon immer darum, dass der Mensch Kontakt mit dir hat und im Kontakt mit dir steht. Es ging dir schon immer um uns als Individuum, dass wir mit dir sind und dich suchen, nach deinem Angesicht suchen, nach deiner Meinung fragen. Es ging dir schon immer darum, dass wir zusammen sind und dafür danke ich dir. Ja, das ist eine Sache, die ich nur teilweise sehen kann und verstehen kann. Ja, wie treu du bist und wie was wirklich kostbar ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir loslassen, dass wir uns wegen nichts zu schämen haben, dass wir Christen sind, die wirklich Christen sind, mit Gott zusammen, in Gott befunden. Ja, ich danke dir, dass du uns immer wieder erinnerst und selbst da, wo ich wehrlos bin und einfach nur zuschaue und denke, ich mache das, was ich nicht will. Ja, dann weiß ich, dass du trotzdem daraus rettest, wenn ich dich suche. Hilf uns, dass wir die Buße nicht vergessen. Und die bräuchten wir die Gnade nicht. Und ja, dass wir aber die Gnade halten und mit Freude aufstehen, wenn wir gefallen sind. Ja, du bist das, um was es sich dreht. Bitte hilf uns, dass wir dich nicht vergessen, sondern ja, dass wir den wichtigsten Dienst überhaupt, der noch über den Opfern und über die Feste und über das Bibelstudium hier steht so, dass wir als Priester diesen Dienst nicht vernachlässigen, so in unserem Gottesdienst zu danken, zu loben und zu preisen. Ja, und oft ist das die Sache, die am ehesten ja, zurückfällt. Und ich danke, dass du uns erinnerst, dass wir zur ersten Liebe immer wieder zurückkehren sollen. Ja, denn das macht dein Bund aus. Keine Geschäftsbeziehung, sondern eine Ehebeziehung. Das ist der neue Bund, eins zu sein, zusammen. Ja, also bitte hilf uns dabei weiter. Danke, dass du das auch tust. Amen.